Na, da will ich mir doch mal Gedanken machen über die Balance von Bedürfnissen und Vernunft. Weil dieses Wechselspiel ist, glaube ich, unglaublich kompliziert. Und es gibt so ein paar Standardsituationen, in denen das offensichtlich wird, wie zum Beispiel, ja, ich will aufhören zu rauchen, aber ich schaff's nicht, oder ich will abnehmen und ich tue mir wahnsinnig schwer damit, oder ich nehme immer wieder zu und ich krieg's irgendwie nicht geregelt. Aber auch als Jugendlicher, dass ich weiß, dass es gut wäre, wenn ich das täte, was meine Mutter mir sagt, dass ich es aber routinemäßig nicht tue. Oder andersrum, dass ich ganz, ganz stark das Bedürfnis hätte, etwas zu tun, und es aber trotzdem nicht tue, weil ich meiner Mutter genug vertraue und einfach in diesem Vertrauensverhältnis mich ein Stück weit zurücknehme. Ja, oder noch anders, ich weiß, die Überstunden, die ich leiste, die bringen mich um, die machen meine Beziehung kaputt, alles, was mir wichtig ist, steht dadurch in Frage. Und ich bin aber so abhängig, dass ich diese Überstunden trotzdem leisten muss, obwohl ich weiß, dass es mir wirklich regelrecht an meine existenzielle Substanz geht. Oder der andere Fall, dass ich einfach mittendrin in meiner Arbeit aufstehe und gehe und sage, so, ich kündige und ich weiß, es ist total unvernünftig, weil ich habe keine geklärte Finanzierung, ich muss ganz viel Schulden abtragen oder sonst was. Aber ich fühle so stark, dass es gegen meine Bedürfnisse geht, dass ich jetzt einfach gerade meinem Verstand nicht mehr folgen kann. Und es geht mir jetzt gerade nicht mehr um meine Hypothek, sondern es geht mir einfach nur noch um mich, um mein Leben und mein Wohlbefinden. So, also ich finde sozusagen diese Frage, wann man an Bedürfnisse und wann an Vernunft anschließen sollte, finde ich hochspannend. Aber fast noch spannender finde ich die Frage, wieso ist es denn in bestimmten Situationen teilweise unmöglich, an Bedürfnissen anzuschließen? Und warum schafft man es nicht, obwohl es so sinnvoll wäre? Oder andersrum, warum schafft man es nicht, vernünftig zu sein, wenn man so viel Nutzen davon tragen würde? Also letztlich auch die Frage nach der Selbstbeharrlichkeit von bestimmten Steuermechanismen, dass man teilweise vollkommen gefangen ist in einer Bedürfnisschleife oder komplett gefangen ist in einer Erwartungshaltungs- oder in einer Vernunftschleife oder irgendwie in einer fixen Idee, der man nachgeht. Das bildet, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Feld. Ja, und ich stelle mir das etwa so vor, dass es die Möglichkeit gibt, dass man teilweise in Abhängigkeitsverhältnisse hineingerät, die eine freie Entscheidung oder ein freies Anschließen an Bedürfnissen oder Vernunft, dass die das unmöglich machen. Dass es aber nicht nur Abhängigkeitsverhältnisse sein können, die diese freie Wahl unmöglich machen, sondern auch einfach der Verlust an Freiheitsgraden oder der Mangel an Aufbau von Freiheitsgraden. Oder anders ausgedrückt auch der Mangel an freier Energie. Oder einfach, dass man halt einfach nicht die Kraft hat, bestimmte Dinge zu tun oder zu bewältigen, weil man auch vielleicht gar nicht die Zeit hat, um das alles umzusetzen, was man dann tun müsste, wenn man das mal anders macht als wie gewohnt. Und ich glaube eigentlich, dass es ganz normal ist, dass man an verschiedenen Stellen diese Freiheitsgraden gerade verliert oder in Abhängigkeitsverhältnissen ist, dass man nicht das für sich selber Beste tun kann oder das für sich Wünschenswerte wirklich umsetzen kann, sondern dass man sich einfach irgendeiner Eigendynamik ausgesetzt sieht, die bestimmte Sachen verhindern, von denen man sicher weiß, dass sie einem gut tun würde. Ich versuche das jetzt mal an einem Beispiel zu illustrieren. Also ganz drastisches Beispiel wäre halt, ja, ich probiere halt mal harte Drogen aus, ja, irgendwie, ich tue mal Heroin spritzen und guck mal, was passiert. Und buff, schon nach einem einzigen Drogenkonsum habe ich einen ganz, ganz starken Drang, das zu wiederholen. Und dieses Bedürfnis, das zu wiederholen, ist so stark, dass auch alle Gedanken an, ja, das macht mir mein Leben kaputt und ich kann es mir gar nicht leisten und ich müsste eigentlich ganz andere Dinge tun, dass all diese Gedanken im Verhältnis zu diesem direkten des Wiederholungsverhalten einfach viel, viel zu schwach sind und dass man aus diesem Gravitationsfeld dieser starken Droge einfach überhaupt gar nicht mehr entfliehen kann. Und ab diesem Zeitpunkt da drin vollkommen gefangen ist, bis man eigentlich an die Wand fährt. Ja, was ist da passiert? In dem menschlichen Bewertungssystem, also im limbischen System, ist einfach ein Ereignis eingetreten, dass plötzlich die bestehenden Bewertungsmuster, was gut ist und was schlecht ist, vollkommen modifiziert hat. Also das einmalige Nehmen von Heroin bewirkt letztlich, dass das Erstrebenswerteste auf der Welt ist, ab dem Zeitpunkt dieses Gefühl zu wiederholen. Ja, und damit verliert man praktisch automatisch alle anderen Freiheitsmuster, sich irgendwie anders zu verhalten, und man degeneriert in kürzester Zeit zu einer ganz primitiven Drogennehmmaschine. Und spannend finde ich es, was man in diesem Moment verliert, weil man verliert die Möglichkeit zum Nein-Sagen zu eben dieser einfachen Handlung. Also diese Handlung, sich wieder Drogen reinzuziehen, die ist so nah und so einfach zu bewältigen und so direkt verfügbar, dass sozusagen die einzige Alternative, die man noch hat, um dem überhaupt zu widerstehen, weil das passiert ist praktisch als Automatismus, die ist um so vieles schwieriger und widerstandsreicher und langwieriger und entbehrungsreicher, dass man schlicht und einfach die Freiheit verliert, diese andere Alternative überhaupt noch zu wählen. Eigentlich ist es keine Entscheidung mehr, sondern man bedient nur noch die einzige letzte Möglichkeit, die man überhaupt noch hat. Okay, und warum fange ich hier an, über Drogen zu quatschen? Ich glaube, dass dieser drastischste aller Fälle eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, um eben zu illustrieren, dass es doch noch immer eine Alternative gibt. Normalerweise gibt es immer noch eine alternative Möglichkeit, sich zu verhalten und zu handeln. Nur häufig hat diese Alternative den Nachteil, dass sie so kraftraubend ist, dass sie sich gar nicht mehr lohnt. Oder dass man nicht die Freiheiten oder Fertigkeiten oder Energien oder die Zeit oder was auch immer, dass man einfach die Ressourcen nicht hat, um diese Alternative doch noch zu wählen. Ja, und dann wieder mal zurück zur allgemeinen Normalsituation. Also ich behaupte jetzt mal, dass einfach jeder Mensch in bestimmten Stellen einfach nicht routinemäßig nicht seinen Bedürfnissen nachkommt, obwohl es ihm gut täte. Oder andersrum gesagt, und weil er das nicht tut, muss er in Entbehrung leben, und das verursacht psychische Spannungen und teilweise auch, man wird teilweise krank davon. Also das ist ein völlig normales Phänomen, das im gewissen Umfang einfach zum Leben dazugehört. Und genauso die andere Seite, dass eigentlich jeder Mensch in gewisser Hinsicht an bestimmten Stellen unvernünftig handelt, dass er weiß, ja, dass wenn ich so handeln würde, würde es mir gut tun, aber ich handle schon ganz routinemäßig einfach anders gegen dieses Prinzip, und ich weiß, ich schade mir damit eigentlich, aber ich habe nicht die Kraft, das abzustellen, das ist nun einfach so. Und häufig ist man dann auch unzufrieden mit sich, dass man so handelt, aber man findet nicht die Zeit oder die Kraft, das zu ändern. Also ich halte das für einen ganz normalen Grundzustand. Allerdings kann man natürlich in diesem Grundzustand in eine größere oder kleinere Spannung hineingeraten. Das heißt, wenn man ganz radikal und konsequent ständig gegen seine Bedürfnisse handelt, dann wird man krank werden und man wird irgendwie wirklich was tun müssen. Oder umgekehrt, wenn man vollkommen unvernünftig einfach immer Dinge tut, die einem schaden, dann wird man auch irgendwie. Also es gibt Grenzen, wo das noch gesund ist. Und andersrum kann man auch wieder sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man diesen Kontrast nicht grundsätzlich versuchen sollte, gegen Null zu drücken. Also es wäre doch quasi schön, so konsequent wie nur irgend möglich an seinen Bedürfnissen anschließen zu können und nur, wenn es die Vernunft verlangt, auch mal gegen seine Bedürfnisse handeln zu müssen und nichts wirklich Unvernünftiges zu tun, es sei denn, man hat wirklich ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis danach. Ja, und ich habe bei mir erlebt, dass dieser Kontrast auf Dauer regelrecht zusammenschmelzen kann und dass man da auch darauf Einfluss drauf hat, ein Stück weit, wie man sich da positioniert. Also ich lebe mit nach so einem Satz, begehre nicht, was du nicht haben kannst. Ja, und in diesem Satz steckt ja eigentlich drin, dass man sich mehr oder weniger vernunftmäßig entscheiden könnte, welche Bedürfnisse man hat, was natürlich nicht ganz stimmt, aber es stimmt ein Stück weit doch. Weil ein kleines Kind, was an der Supermarktkasse einfach vor sich diesen riesigen, tollen Lolli sieht und den unbedingt haben möchte, das bricht natürlich in kreischendes Geschrei aus und signalisiert damit, dass es einfach diesem Bedürfnis nicht widerstehen kann, weil es noch nicht gelernt hat, dass es das nicht haben kann, beziehungsweise es testet gerade seine Welt noch aus. Es ist noch nicht entschlossen, nein, ich kann das nicht haben. Andere Leute, die würden vielleicht gerne einen Ferrari fahren, aber wenn auf der Straße ein Ferrari an ihnen vorbeifährt, dann fangen sie nicht an, laut zu brüllen und zu schreien und zu weinen und rennen dem Ferrari hinterher und versuchen, sich reinzusetzen, sondern sie wissen, dass sie erstens, dass sie die Besitzverhältnisse das unmöglich machen, dass sie sich jetzt da direkt einsetzen und dass es ihr Kontostand nicht ermöglicht, jetzt in den nächsten Ferrari-Laden zu gehen und sich einen zu kaufen. Und deshalb nehmen sie Abstand von diesem Bedürfnis und lassen es in sich versiegen oder degenerieren. Oder ein anderer Punkt, den wahrscheinlich jeder kennen wird, wenn man sich morgens jetzt einen Wecker stellt, 6 Uhr, ja, und man nimmt sich abends vor, ja, ich möchte morgen das und das machen, zum Beispiel in die Schule gehen oder irgendwie sowas, dann macht es um 6 Uhr in der Früh einen sehr großen Unterschied, ob man sich dann nochmal die Frage stellen kann oder das überhaupt tut, will ich jetzt aufstehen oder nicht? Weil unter Umständen ist man todmüde und es ist ein Riesenwiderstand, jetzt aufzustehen. Wenn man sich die Freiheit lässt, das auch abwählen zu können, dann kann dieser Widerstand, dieses Müde sein und diese Müdigkeit zu bewältigen, kann so groß werden, dass man es einfach nicht schafft. Die Gegensituation ist, dass man einfach ritualisiert, aber sagt, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf zum Beispiel und es gibt überhaupt gar nicht die Frage, dass ich aufstehe, es sei denn, ich habe irgendwie eine Axt im Kopf oder sonst was, also es müsste schon wirklich was völlig Neuartiges sein, dass ich mal das zur Disposition stelle. Und wenn man sozusagen einfach diese Entscheidung gefällt hat und gar nicht die Option oder die Wahl sich lässt, dass man dann auch vielleicht nochmal liegen bleibt um 6 Uhr, dann ist auch trotz großer, großer Müdigkeit, wird man relativ routiniert aufstehen und dann einfach diesen Widerstand auch leichter nehmen können. Der Widerstand ist deshalb nicht weg, aber es ist sehr viel leichter, ihn zu bewältigen. Ja, begehre nicht, was du nicht haben kannst. Das ist ein spannendes Prinzip, weil da drin ist auch eine Frage versteckt, nämlich die Frage nach der Realität, nach der Welt. Wie ist die Welt? Wie ist die Realität? Was kann ich haben? Was sind meine tatsächlichen realen Freiheitsgrade? Und vor allem, was befindet sich außerhalb dieser Freiheitsgrade? Was kann ich eben nicht? Und diese grundsätzliche Frage hat unmittelbar was mit dem Selbstbild und dem Menschenbild, aber auch dem Gesellschaftsbild und seiner eigenen Identität zu tun. Also eigentlich ist das zeigt es auf eine der fundamentalsten Fragen überhaupt. Und man tut sich einen Gefallen, wenn die halbwegs geklärt ist oder man ist einfach besser aufgestellt, wenn man da eine Antwort drauf hat. Sozusagen im Wechselspiel, wann man sozusagen an Bedürfnisse und wann man an Vernunft anschließt, wie sich diese beiden Welten sozusagen wechselseitig die Klinke in die Hand geben, hängt ganz entscheidend von den prinzipiellen Möglichkeiten, etwas zu wählen oder abzuwählen, ab. Und dieses komplexe Wechselverhältnis zeigt für mich auf eine ganz wichtige Entscheidung, die man treffen kann, nämlich die Entscheidung, möchte ich überhaupt so stark wie nur irgend möglich an meinen Bedürfnissen anschließen oder nicht? Und wenn nicht, was bedeutet das, wenn ich nicht so stark wie nur möglich an meinen Bedürfnissen anschließen möchte? Weil wenn ich diese Entscheidung nicht treffe für mich und ich sage, nö, es ist mir jetzt nicht so wichtig, dass es mir gut geht, sondern ich könnte mir auch andere Sachen vorstellen, ja, dann gerät man auf ein ganz anderes Terrain, dann verlässt man dann entscheidet man sich gegen eine befindlichkeitsorientierte Identität und setzt sich einer sehr großen Gefahr aus, funktionalisiert zu werden von Außenerwartungen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich selbstgesetzten, von der Vernunft selbstgesetzten Spielregeln sozusagen auszusetzen und zum Beispiel sein Leben im Bedienen von irgendwelchen Idealismen zu verbringen. Und um das jetzt nochmal irgendwie abzugrenzen, also ich sehe da diese drei Möglichkeiten. Entweder man schließt an seine Emotionen an, das ist eher der Normalfall, das ist das, was in unserer, sagen wir, hochindustrialisierten Kultur so der Mainstream, das Mainstream-Phänomen ist, dass eigentlich die meisten von sich behaupten, dass sie das wollen. Dann gibt es eine kleine Gruppe, eine deutlich kleinere Gruppe von Leuten, die sich wirklich bewusst für eine Funktionalisierung entscheiden, sozusagen ihre Kraft vollständig in den Dienst irgendeiner Organisation oder Systemik oder sonst was unterordnen. Das sind auch zum Beispiel vor allem im Bereich von sehr drastischen Karriereformen oder auch von Religionszugehörigkeiten. Also es gibt verschiedene Spielarten, wo man sich als Individuum sozusagen von seiner Freiheit verabschiedet, das zu tun, was einem gut tut, sondern einfach sagt, ich begnüge mich damit, irgendeine Systemdynamik zu folgen, weil ich in der Nützlichkeit Sicherheit und Geborgenheit finde und so weiter. Also es ist eine durchaus legitime Möglichkeit, die ich allerdings abwähle und auch wirklich alles andere als bewerben möchte. Also auf jeden Fall kommt der Taktgeber sozusagen dann nicht von der Emotion innerhalb vom Individuum, sondern von außen. Es gibt aber noch die dritte Möglichkeit, dass der Taktgeber, in dem man sein Leben verbringt, eben von der eigenen Vernunft kommt. Sie kommt von innen, aber sie schließt nicht an die Bedürfnisse an. Und das halte ich für eine für noch die gefährlichste von allen Varianten, die am leichtesten zum Eskalieren droht. eine Variante, mit der man die größten Schwierigkeiten hat, glücklich zu werden und auch sozial integriert zu sein. Also es ist nicht unmöglich. Es gibt auch bestimmte Lebenssituationen und Bedingungen, die sowas erfordern und die das auch, also ich würde es nicht kategorisch abwählen, aber ich würde auf jeden Fall da ein großes Warnungsausrufezeichen dahinter machen, hinter diese Variante. So, aber dann zurück zur Mainstream-Variante. Also sozusagen, ich behaupte jetzt mal, dass die allermeisten Menschen ein Menschenbild sich gegenüber haben, ein Selbstbild haben, dass sie sagen, ja, eigentlich möchte ich vor allem, dass es mir gut geht. Das ist eine sehr, sehr populäre und weit verbreitete Grundhaltung. Ja, aber für die Gruppe, die jetzt für sich sozusagen dieses Wohlbefinden und Glück und Ausgeglichenheit und also diese Variante gewählt hat, bedeutet das ja automatisch, dass sie so weit wie nur irgend möglich ihre Bedürfnisse bedienen möchten. Und dass sie nur dann im Ausnahmefall, wenn die Vernunft sozusagen es gebietet, mal die Bedürfnisse gerade mal kurz liegen zu lassen und stattdessen einfach das zu tun, was gerade notwendig ist, um in der großen Summe wieder an seinen Bedürfnissen anschließen zu können. Es gibt da eine klare Präferenz, nämlich quasi lebe im Jetzt und tue das, was dir gerade gut tut und lebe spontan deine Impulse aus. Das ist das, lerne dich wohlzufühlen im Moment und versuche diesen Moment so weit wie nur möglich zu dehnen und ihn in alle Lebenslagen sozusagen hineinzuspiegeln. Ja, aber was, wenn jetzt diese größte aller Bevölkerungsgruppen eben für sich entschieden hat, dass sie glücklich sein will, tatsächlich aber eigentlich vor allem alle zu viel arbeiten und eigentlich sehr viel Verantwortung haben, die sie vielleicht davon abhalten, dass es ihnen gut geht, dass sie sich im Moment wohlfühlen. Wenn sie nur wenig Zeit dafür reservieren, wirklich im Moment zu leben, sondern die allermeiste Zeit im Kramen von Zukunftsplanung und Vergangenheitsbewältigung und einfach viel zu wenig Raum haben, um wirklich den Moment zu genießen. Natürlich ist das eigentlich eine Behauptung, weil eventuell ist ja einfach die Weltstruktur so, dass es einfach gar nicht anders geht. Das Maß an Wohlbefinden und Glück, was wir gerade leben in unserer Industriegesellschaft, ist halt das, was möglich ist, könnte man ja auch sagen. Ich glaube, dass das nicht so ist, vor allem deshalb, weil man sehr leicht beobachten kann, dass so viele Menschen so viel Zeit und Energie da reinstecken, in Dinge kaufen, die ganz wenig oder fast null Einfluss auf ihre Befindlichkeit direkt haben können und die sie definitiv davon abhalten, im Moment zu leben und an ihre Bedürfnisse anzuschließen. Also allein am Konsum- und Kaufverhalten der Menschen kann ich unmittelbar ablesen, dass da irgendwie ein komisches Missverhältnis existieren muss und dass da zumindest Spielräume in dem gesamten Spiel, in dem System drin wären, tendenziell von Konsum und Arbeit ein Stück weit abzurücken und stattdessen sozusagen mehr Energie und freie Zeit und Kraft in diesen Prozess. Ich setze meine Bedürfnisse im Moment durch, sozusagen, dass mehr in diese Richtung fließt. Ja, und dann kommen wir nochmal zum spannenden Thema, nämlich Tabus, weil, also es gibt so Experimente, du hast da so eine Affenhorde in einem Käfig drin oder in so einem Gehege und du hängst da eine Banane oben auf, wo die hinklettern können und wenn sie sich die Banane abholen, dann kriegen sie einen Stromschlag. Und das lässt man eine Zeit laufen, bis diese gesamte Gemeinschaft gelernt hat, diese Banane ist böse. Es gibt ein Tabu, nämlich niemand rührt diese Banane an. Und wenn sie das mal verstanden haben, dann kann man nach und nach jedes einzelne von diesen Tieren auswechseln, bis kein Affe mehr übrig ist, der noch direkten Kontakt, der überhaupt diese Erfahrung jemals gemacht hat, sondern nur, und man wird feststellen, da gibt es Experimente, die zeigen, dass dieses Tabu, diese Banane rührt man nicht an, immer noch gilt, obwohl kein einziger Affe jemals diese Erfahrung gemacht hat. Und unter Umständen gibt es auch gar keine Stromschläge mehr, aber alle verhalten sich so, als gäbe es noch Stromschläge und deshalb rührt niemand diese Banane an. So, was verrät uns das über diese Kulturmuster, in denen wir leben? Wieso leben alle den Wert, ja, ich möchte ein glückliches Leben haben, hätten riesige Spielräume, ihr Verhalten zu verändern, um das tatsächlich auch mehr machen zu können und sozusagen das Entbehrungslevel runterzuschrauben, tun es aber nicht, in der großen statistischen Summe. Warum ist das so? Und für mich sind genau diese prägenden, tabuisierenden Kulturmuster, die haben eine große Trägheit und das ist der eigentliche Grund, warum wir tatsächlich noch wie irre arbeiten und konsumieren, obwohl wir doch so genau wissen, dass es andere Dinge uns sehr viel besser tun würde und dass es uns besser gehen würde, wenn wir uns anders verhalten würden, dass wir es aber einfach nicht schaffen. Ja, und jetzt sind wir wieder in diesem ganz klassischen Muster drin, diesem ich würde gerne abnehmen, weil ich weiß, dass ich meiner Gesundheit auf Dauer einen großen Gefallen tun würde und meine Lebenserwartung damit steigern und sonst was. Also es ist einfach vernünftig abzunehmen. Es gibt auch andere Gründe, aber ich würde es eigentlich gerne machen. Aber trotzdem, mein Essverhalten im Moment ist einfach so und ich kann nichts dagegen tun. Ja, und leider habe ich eben für dieses großräumige Problem jetzt auch keine Standardlösung oder sowas. Ich habe nur so eine grobe Idee, wie sowas prinzipiell funktioniert. Also letztlich hat es was für mich mit sagen wir, großräumiger und ganzheitlicher Transformation von Strukturen und Wertemustern zu tun. Das heißt, wenn ich so genau weiß, dass es mir gut tut, dass ich, wenn ich abnehme und es so überhaupt nicht hinbekomme und ich auch im Moment immer wieder neue Sachen ausprobiere, damit das funktioniert und ich immer und immer und immer wieder scheitere, dann zeigt das vor allem darauf, dass ich diesem Problem einfach einen gewissen Wert oder Lösungswert einfach zu beimesse, dass ich sage, das ist mir so und so viel wert, dass ich dieses Problem löse und dass ich dann versuche, Ressourcen aufzubauen und energetische Spielräume aufzubauen, die ich dieser Problemlösung dann sozusagen bereitstelle. Und jetzt spreche ich eben nicht von, ja, dann kaufe ich anders ein im Supermarkt oder dann lasse ich halt mal ein bisschen Essen auf dem Teller liegen, weil ich weiß, ich habe schon genug gegessen. Hier, da geht es um ganz, ganz kleine energetische Momente, die unter Umständen durch die Eigendynamik der Befindlichkeit einfach überrannt werden, sondern ich rede von richtig großen, großräumig ausgegebenen Energiereserven, strategisch investiert über große Zeiträume. Also ich rede über Transformation von Prozessen. Dabei sage ich noch überhaupt nicht, wie diese Transformation letztlich dann vonstatten geht, sondern welche Art von Transformation überhaupt funktionieren kann und welche zum Erfolg führt. Aber eine Sache weiß ich, dass die Lösung eines jeden solchen Problems eine gewisse Wertigkeit hat und dass man normalerweise auch die Möglichkeit hat, um diese Wertigkeit für sich freizusetzen, eine gewisse Menge an Energie, die diesem Wert ungefähr entspricht, bereitstellt, um einen Transformationsprozess zu finanzieren oder zu unterhalten, der eben diese Problemlösung sozusagen dann bewerkstelligen kann, der in Form und Volumen dem Ganzen angemessen ist. Das ist also die allgemeinste Form, wie man sich so etwas annähern kann. Und natürlich kann es sein, dass man einfach überhaupt gar nicht die Kapazitäten hat, die Ressourcen bereitzustellen, um ein solches Problem zu lösen. Also ich sage nicht, jedes Problem ist lösbar, aber ich sage, dass grundsätzlich das eine Lösungsvariante ist, die eigentlich, wenn man zumindest die freien Energien und Ressourcen und Freiheiten und Mittel hat, dass die grundsätzlich funktionieren muss. Dass man, genau, dass ich aber noch nicht sage, wie der Weg dann stattfindet. Den muss man sich eben häufig kreativ ausdenken und auch im Verlauf sozusagen auch durch Prototypen und durch alle möglichen einfach kreativ versuchen, Problemlösung zu betreiben, aber mit dem entsprechenden Momentum, was dem Wert der Bewältigung des Problems auch entspricht. Ja, und das verweist für mich auf einen bestimmten Grundzustand, nämlich einem gefühlten Zustand, in dem man nicht kontinuierlich, nachhaltig nicht gegen seine Bedürfnisse handelt. Was nicht heißt, dass man niemals an seine Vernunft anschließt und auch einfach mal bestimmte Bedürfnisbefriedigung aussetzt, sondern ich meine damit, dass man einfach grundsätzlich das Gefühl hat, dass man irgendwie mit sich in einer Balance ist, dass man zufrieden ist mit der Art, wie man lebt. Was aber auf keinen Fall heißen soll, dass man niemals starke Bedürfnisse hat, die man dann befriedigt oder dass da keine Bewegung drin sein sollte, sondern natürlich soll das Leben emotional vielfältig und in Bewegung sein, wo man immer wieder auch in emotionale Krisen gerät, die man dann meistern muss und wo man unter starkem Bedürfnisdruck steht, dem man danach gehen muss und unter Umständen das auch nicht gleich kann und so weiter. Also ich möchte ja nicht die Volatilität aus diesem ganzen Prozess rausnehmen. Was ich aber rausnehmen möchte, ist das chronische Vorhandensein von Spannungen, die man nicht mehr los wird, von chronischen Entbehrungen, die das gesamte emotionale System verzerren und meiner Ansicht nach letztlich auch krank machen. Und das beste Mittel, um das zu verhindern, ist regelmäßig immer wieder auf Null zu kommen. Das heißt, immer wieder stark zu schwingen und dann irgendwann wieder mal richtig in Ruhe zu kommen. Und dann wieder stark zu schwingen und dann wieder richtig in Ruhe zu kommen. Also so eine ideal gewichtete Schwingung einfach. Und ich glaube, um solche chronischen Entbehrungssituationen zu vermeiden, braucht man, also da gibt es auch wieder ein System, um dem zu begegnen, nämlich ein chronisches Übermaß an freien Ressourcen bereitzustellen, um also investitionsfähig zu sein, falls denn sozusagen so eine Spannung entsteht, dass man da hinein investieren kann, um sich zu transformieren. Und das heißt einfach, freie Energiespeicher zu kultivieren, die keinen anderen Zweck haben, als Reformprozesse zu unterhalten, die darauf abzielen, diesen Ausgleich von Befindlichkeit und Vernunft immer wieder in die Nulllage hineinzubringen. Ja, eine Metapher wäre vielleicht, dass man ab und zu mal seine Wohnung immer wieder komplett aufräumt, sodass jeder Gegenstand wieder seinen Ort hat, um dann wieder in einer langen Phase von relativer Unordnung zu leben, wo das alles nicht so ideal läuft. Aber es ist doch wichtig, prinzipiell immer wieder einen total geordneten Grundzustand zu dem zurückzufinden, um auf Dauer prozessual irgendwie handlungsfähig zu bleiben. Ja, und was für mich total Spannendes dann in diesem ganzen Kontext entsteht, ist die Frage, welche Erwartungshaltungen von außen sind denn überhaupt notwendig und deshalb auch notwendigerweise anzuerkennen. Also ich habe keine Schwierigkeiten damit anzuerkennen, dass ich regelmäßig essen muss, weil ich sonst verhungere, oder dass ich nicht chronisch Massenmorden durch die Welt rennen kann, weil dann irgendwann mal jemand kommt, der sich drüber aufregen könnte. Also es gibt viele harte Tatsachen, die sehr unproblematisch sind, sich daran zu gewöhnen und einfach sie als vernunftbegabtes Wesen sozusagen einzupreisen und sein Bedürfnis, Befriedigungsverhalten daran anzupassen, dass man bestimmte Sachen einfach dann tut oder unterlässt. Aber es gibt auch eine Klasse von so Struktureigenschaften der Welt, die zu Erwartungshaltungen führen, die zu Entbehrungen dann wieder führen, die eben nicht so ganz klar sind. Und das ist für mich eben jetzt mein großes Thema. Wenn ich also in einer Welt lebe, wo alle wie die Weltmeister arbeiten und konsumieren und das letztlich bei mir als Teilnehmer zu einem relativen Unbehagen führt, weil ich einfach keine Zeit für nichts habe, dann kann ich mir die Frage stellen, ist das wirklich notwendig, dass wir das tun? Und auch wenn die Antwort ist, selbst wenn es nicht notwendig ist, du selbst als Einzelner kannst es überhaupt nicht verändern, gäbe es ja immer noch die Möglichkeit, sich zu fragen, ja, kann ich mich denn mit anderen Leuten zusammenschließen und das versuchen, gemeinsam zu verändern? Dann wären wir wieder auf der Ebene von Interessensvertretung und Politik. Und selbst auf der Ebene kann man resignieren, weil man sagen kann, ja, die Politik, die ist ja eh von der Wirtschaft gesteuert und die kann da gar keinen Einfluss drauf nehmen, wir können das nicht verändern. Ja, und an dem Punkt gehe ich halt her und sage, wenn ein Problem einfach eine gewisse Drastik entwickelt hat, wie dieses Phänomen, dass wir wahnsinnig viel arbeiten, wahnsinnig viel konsumieren, Dinge herstellen wie Luxusjachten, die vollkommen unnütz sind und gleichzeitig auf der anderen Seite der Erde Millionen von Menschen einfach verhungern, weil wir es nicht mehr geregelt bekommen, denen einen Haufen Reis rüberzuschicken. Wenn man solche Verhältnisse hat, dann stehe ich einfach unter dem Imperativ, kreativ zu werden und mir zu überlegen, ja, wenn das denn so schwierig ist, dann wie könnte ich es denn prinzipiell verändern, weil es einen so großen Einfluss auf unsere und meine Befindlichkeit haben würde, wenn man das verändern würde. Und das ist für mich eben so eine selbstverantwortliche Grundhaltung, dass ich sozusagen nicht mit dem Kreuz, was ich alle 4 Jahre mache, mich zufrieden gebe und sage, ich habe meine Meinung kundgetan, ab jetzt sind die großen politischen Interessensvertreter an der Reihe und die werden ihren Job schon machen und ich gebe mich einfach meinem Schicksal hin, sondern sage, nee, ich möchte Einfluss auf diese ganze Struktur nehmen, egal wer gerade welche Entscheidung fällt und wie schwierig bestimmte Probleme auch zu bewältigen scheinen, ich hänge da mit meiner Verantwortung, vor allem mit meinem eigenen Interesse einfach ein Stück weit mit drin. Und ich meine, ich weiß genug über Geschichte, dass sich solche sehr selbstbeharrlichen und vollkommen monströsen gesellschaftlichen Gebilde, dass die sich auch sehr schnell verändern können. Also wenn man in der Sowjetunion in den 80er Jahren gelebt hat, dann wird man Schwierigkeiten gehabt haben, sich vorzustellen, dass dieses ganze System jetzt einem einfach mal unter dem Hintern wegkollabieren kann. Oder in Zeiten der Französischen Revolution, wenn man einfach ein Teil dieser Führungselite war, dass plötzlich irgendwelche Leute herkommen und die komplette Führungsriege einfach mal köpfen. Ja? Also es gibt so Phänomene, dass wenn sich eine bestimmte Spannung aufbaut, dann gibt es auch sehr drastische Maßnahmen, und die auch selbst die selbstbeharrlichsten und riesigsten Weltreiche einfach zur Erschütterung bringen können. Und einfach, weil ich das weiß, kann ich auch jetzt einfach mal diese legitime Frage stellen, ist diese Wirtschaftshysterie, die wir da leben, ist die nicht veränderbar? Ja, und nur nochmal, was hat das mit meiner Verhältnis von Bedürfnis und Vernunft zu tun? Weil ich kann so viel ich, wenn ich es schaffe, so stark wie nur möglich an meine Bedürfnisse anzuschließen und sonst vernünftig zu sein, dann heißt es noch nicht, dass ich nicht in der Struktur, in der ich eingebettet bin und weil es vernünftig ist, bestimmte Erwartungshaltung zu bedienen, dass das schon ausreicht, sondern unter Umständen muss ich eben auch nochmal meine gesamte Orientierung mit ins Spiel bringen und prinzipiell die Veränderbarkeit von Tatsachen überprüfen. Begehre nicht, was du nicht haben kannst. Heißt umgekehrt auch, investiere in Veränderungsprozesse, wenn sie sich lohnen. Und das zeigt halt vor allem auf diese Frage, wie ist die Welt? Ich muss einfach wissen, ist das veränderbar oder nicht? Gibt es da eine Chance oder nicht? Und wenn ich dran glaube, dass es da eine Chance gibt, dann macht es auch Sinn, die entsprechenden Energien bereitzustellen, um Veränderungen einzuleiten, wenn diese Veränderung sich am Endeffekt lohnt. Ja, also in der Summe ist dieses Verhältnis von Bedürfnisbefriedigung und Vernunftorientierung ist einfach ein unendlich komplexes, aber eins, über das es sich lohnt, mal nachzudenken, finde ich. Und vor allem, wo es immer wieder gut tut, sich selbst zu überprüfen, wo stehe ich denn da? Welchen Bedürfnissen komme ich nicht nach? Wo bin ich unvernünftig? Welche Energien bräuchte ich, um das zu transformieren? Habe ich die oder wann kann ich die bereitstellen? Ich glaube, das ist eine der zentralen Ebenen, auf der man steuern kann und wo man sich auf jeden Fall einen Gefallen tut, wenn man die Möglichkeiten auf der Ebene zu steuern mitnimmt.